Der Leibschneider der Zwerge, der zweite Teil. In der damaligen Zeit war es für einen Handwerksburschen weit schwerer, ein Unterkommen und Arbeit zu finden als jetzt. Das wusste auch Philipp wohl, und da er nebenbei die Größe seiner Fehler recht einsah, so hatte er gar nicht den Mut, sich auf die Straße nach irgendeiner großen Stadt zu machen, sondern stieg träumend und nachdenkend hinter seiner Vaterstadt Aachen die Höhen hinan. Hier verirrte er sich bald zwischen den Felsen und den Kastanienwäldern des Berges, den man heutzutage den Luis oder Lösberg heißt. Dies machte ihn recht traurig, denn es fielen ihm bei jedem Stein, bei jedem Hügel so manche Stunden seiner Kindheit ein, wo er mit anderen Knaben hier gespielt. Da liegen große Sandsteinfelsen umher, in denen sich die schönsten versteinerten Muscheln und kleine Seetiere befinden, welche die Kinder aus den Steinen heraushauen und als artiges Spielzeug gebrauchen. Wie manche Tasche voll versteinerter Schneckenhäuser, Wendeltreppen und andere Muscheln hatte er hier zusammengetragen und mit nach Hause genommen. Hinter diesen Plätzen, wo man die schönsten Versteinerungen mit leichter Mühe findet, fingen dichte, weitläufige Tannenwälder an, bis zu deren Grenze die Kinder und Erwachsenen gingen, aber weiter nicht. Denn hinter diesen alten, schwarzen Bäumen sollte es nicht recht geheuer sein, wie die Leute sagten. Da fand man freilich zwischen den Bergen die schönsten Versteinerungen. Aber man wollte behaupten, dass alles, was von dort herkäme, etwas Unheimliches an sich hätte. Oftmals brachten Holzhauer die schönsten Muscheln von dort mit, um sie zu Hause auf Gesims und Wandschränke zu legen. Doch trugen sie sie bald wieder fort, denn mitten in der Nacht fing es zuweilen an, aus den Steinen zu singen und leise zu wispern. Es klagte und seufzte wie mit den Stimmen kleiner Kinder, denen man wehe getan. Das taten die Hurlemänner, die in den Steinen und Muscheln wohnten, wie alte Leute versicherten, und die man sich nicht zum Feind machen durfte, weshalb man auch jenen Teil des Losberges in Frieden ließ und dort keine Versteinerungen mitnahm. Philipp, nachdem er auf allen Plätzen umhergewandelt, wo er sich früher mit Knaben seines Alters belustigt, stieg träumend und nachdenkend fort und dachte traurig an Aachen, an den Meister Kaspar, aber noch mehr an Rosa. So hatte er bald die Grenze jener Tannenwälder erreicht, von wo es zwischen den Bergen bald auf, bald abgeht. Er achtete nicht auf Weg noch Steg und sah sich bald dergestalt zwischen den hohen und dichten Bäumen, dass er nicht mehr wusste, wo er hergekommen war und wo er wieder hinaus sollte. Auch sank die Sonne allmählich, und jetzt fiel es dem armen Burschen plötzlich ein, in welchem Revier er sich befinde. Er lief bald rechts, bald links, um einen Ausweg zu suchen, fand aber keinen. Und wenn er zuweilen seine Stimme erhob und laut nach jemand rief, der ihm den richtigen Weg zeigen konnte, so war es nur das Echo, das ihm antwortete. Und das, so kam es ihm zu seinem Entsetzen vor, hier wie ein feines Hohngelächter klang. Indessen kam die Nacht heran. Und da Philipp nun wohl einsah, dass er jetzt keinen Ausweg aus dem Tannenwald mehr fände, so ergab er sich in sein Schicksal und suchte nach einem Platz, wo er vor dem kalten Winde geschützt wäre und vielleicht etwas schlafen könnte. Bald hatte er auch einen solchen Platz gefunden und setzte sich ins Moos an den Stamm einer Tanne, betete ein paar Vaterunser und schlief darauf ein. Plötzlich war es ihm im Schlafe, als rufe ihn jemand bei Namen. Und da ihn sonst Rosa des Morgens weckte, indem sie ihn vor der Kammertür bei seinem Namen rief, so glaubte er auch jetzt, es sei Zeit, in die Werkstatt zu gehen, und antwortete, schlaftrunken wie sonst, »Gleich, gleich, Rosa!« Doch ein langes, feines Lachen, das ihm darauf entgegenscholl, weckte ihn aus seinen Träumen. Er öffnete die Augen und glaubte, seinen Blicken nicht trauen zu können, als er sich mitten im Wald sah und bei einer schwachen Beleuchtung, die weder vom Mond noch von der Sonne herkommen konnte, vor sich ein Männlein erblickte, das kaum einen Fuß hoch war. Es sah recht gutmütig aus, hatte ein langes, schneeweißes Bärtchen und stützte sich auf einen Stock. Philipp glaubte zu träumen und rieb sich wiederholt die Augen, hustete, nannte sich selbst beim Namen. Doch das kleine Männlein wollte nicht verschwinden, hob vielmehr seine Hand empor und winkte ihm, er solle folgen. Anfänglich hatte Philipp große Lust, davonzulaufen. Doch da das kleine Männlein gar nicht bösartig aussah und ihm auch gegen seine eigene Größe zu klein und unbedeutend erschien, so nahm er seinen Ranzen auf die Schulter und folgte dem Hurlemännchen, denn anderes konnte es doch nichts sein. Sie gingen bei der matten Beleuchtung, die Philipp bei seinem Erwachen schon bemerkt, tiefer in den Wald hinein. Und letzterer sah bald, dass der Schein von einem Feuer herkam, das sich zwischen einigen großen Sandsteinen befand. Um das Feuer herum saßen auf der Erde noch fünf andere Hurlemännchen, die alle recht traurig aussahen, und zu welchen sich der Führer Philipps hinsetzte, ihm bedeutend, es ebenso zu machen. Da die Nacht ziemlich kühl war, so tat ihm die Wärme wohl. Er streckte sich neben das Feuer hin und rieb sich die erstarrten Hände. Doch bald begann es ihm in der stummen Gesellschaft langweilig zu werden. Er hatte schon einige Male versucht, einen von seinen kleinen Nachbarn zum Sprechen zu bewegen. Wenn er sich aber mit einer Frage an einen wandte oder gar durch einen freundschaftlichen Rippenstoß zur Antwort bringen wollte, so knirschten die Hurlemänner mit den Zähnen und sahen ihn recht wütend an. Ja, als Philipp es noch nicht aufgab, zu schwatzen und zu fragen, so schlug der Zwerg, der ihn hierher gebracht, mit seinem Stöckchen ins Feuer, so daß ihm die glühenden Kohlen in Gesicht und Haar flogen und ihn nicht schlecht verbrannten. Philipp war im ersten Augenblick bereit, den Hurlemann mit seinem Knotenstock eins ins Knick zu geben. Doch fielen ihm glücklicherweise einige Erzählungen seiner Amme bei, wo in ähnlichen Fällen die erbosten Zwerge einem armen Menschenkinde elend das Gesicht nach hinten gedreht hätten. So gab er sich in Ruhe, und da der Schlaf gänzlich von ihm gewichen war, so nahm er sein Felleisen vor sich und fing an, es auszupacken. Bei diesem Anblick sah er, wie sämtliche Hurlemänner lange Gesichter machten und neugierig in den geöffneten Ranzen hineinsahen. Philipp seinerzeit stellte sich auch jetzt ganz teilnahmslos und breitete ein Tuch vor sich hin, worauf er Nadel und Schere, Faden und Zwirn legte. Alles in schönster Ordnung und daneben das blanke Bügeleisen. Die Hurlemänner rückten auf dem Boden hin und her und machten lange Hälse, um genau zu sehen, was der Bursche anfangen würde. Henning Fieser las dieses Märchen aus der Sammlung des Friedrich Wilhelm Hackländer.